Direkt aus Europa, Nummer 489, Seite B.
SWR 2 Nachrichten.
Um 15 Uhr mit Eva Irion. Der Bundestag hat entschieden, dass für die Stasi-Akten künftig das Bundesarchiv zuständig ist. Am Standort der Akten ändert sich dadurch nicht viel. Sie bleiben überwiegend, wo sie sind, am zentralen Standort in Berlin und Außenstellen in großen ostdeutschen Städten. Allerdings werden die Stasi-Akten digital aufbereitet und sind künftig erstmals auch in Westdeutschland einsehbar. In Koblenz, Bayreuth, Ludwigsburg und Freiburg. Nach dem Beschluss des Bundestags soll es künftig keinen Stasi-Beauftragten mehr geben, sondern einen SED-Opferbeauftragten, der die Interessen von Menschen vertritt, die unter dem DDR-Regime gelitten haben. 15.05 Uhr.
SWR 2 Leben.
Niemand macht gerne Fehler. Unsere Autorin Henrike Stein ist selbst Perfektionistin. Sie spricht mit Freundinnen und Familienangehörigen und versucht herauszufinden, wie wirkt sich Perfektionismus aus, woher kommt er und wie damit umgehen.
Mein Name ist Henrike. Ich bin 29 Jahre alt und ich bin Perfektionistin. Was würde wohl ein potenzieller Arbeitgeber denken, wenn ich ihm das so sage? Dass ich leistungsstark bin und sehr gründlich arbeite? Oder dass ich mich in unwichtigen Details verliere und nie fertig werde. Wer sich selbst als perfektionistisch bezeichnet, umgibt sich mit einem Hauch von Fleiß und Leistungsbereitschaft. Für mich bedeutet mein Perfektionismus jedoch vor allem innere Unfreiheit. Ich stehe dauernd unter Druck. Dabei sehne ich mich nach mehr Leichtigkeit, nach mehr Leben im Hier und Jetzt. Ich treffe meine Freundin Jasmin. Auch sie ist Perfektionistin. Jasmin ist seit einigen Monaten in Elternzeit. Eigentlich ist sie Lehrerin. Für die perfekte Stundenvorbereitung hat sie schon viele Nächte am Schreibtisch verbracht und dabei Essen, Trinken und soziale Kontakte vernachlässigt. Und für die perfekte Dekoration hätte sie fast die Nacht vor ihrer eigenen Hochzeit geopfert.
Ich hatte im Kopf so eine ganz bestimmte Vorstellung davon, wie ich möchte, dass die Hochzeit abläuft und war da auch einigermaßen unerbittlich bei der Umsetzung. Also es hat dann dazu geführt, dass ich am Abend vor der Hochzeit, als ich noch mittendrin war, die ganze Deko zu machen, einfach von meiner Schwester ins Auto gepackt wurde und nach Hause gefahren wurde. Also mir hat es richtig gut getan, dass meine Schwester das so im Blick hatte, weil sonst wäre ich, glaube ich, bis 4 Uhr morgens noch in der Halle gestanden und hätte da noch die Deko vollends fertig gemacht. Wie fandst du die Deko?
Sehr schön, sehr perfekt.
Jasmins Hochzeitsdeko war in der Tat ziemlich beeindruckend. Sie hatte die Räumlichkeiten und den Garten mit Hunderten von selbstgefalteten Papierkranichen geschmückt. Das eigentliche Ziel hätte Jasmin an dem Abend ohne ihre Schwester jedoch fast aus den Augen verloren, dass sie den Hochzeitstag genießen kann. Das große Ganze im Blick behalten und auf dem Weg dorthin Unwichtiges sein lassen, fällt auch mir häufig schwer. Aufhören, loslassen. Unter Zeitdruck kann ich einen Artikel innerhalb weniger Stunden schreiben. Wenn das Abgabedatum jedoch erst in einer Woche ist, kann es sein, dass ich wirklich die ganze Woche dafür brauche. Denn der Artikel kann ja immer noch besser werden. Das kennt auch Jasmin.
Ich bin halt erst dann zufrieden, wenn ich das Gefühl habe, es ist ja fehlerfrei tatsächlich. Und ich glaube, es kommt auch vielleicht von so einer Angst, nicht zu genügen oder sich irgendwie angreifbar zu machen. Also ich habe irgendwie Angst vor dem Vorwurf, das hättest du ja auch besser hinkriegen können. Und das habe ich irgendwie so tief drin, dass ich relativ unterschiedslos alle Sachen versuche, sehr gut zu machen. Also ich glaube, dass dieser Perfektionismus in Zeiten, wo ich eben noch von irgendwelchen Lehrkräften oder so bewertet wurde, dazu geführt hat, dass ich auch immer das Gefühl hatte, dass ich als Person bewertet werde. Und wenn es dann eben nicht die glatte 1 war, sondern eine 1 minus oder eine 1 bis 2, dass dann auch da immer eine ganz große Enttäuschung dahinter war, nach dem Motto, ich war nicht perfekt genug und ich bin jetzt doch nicht so viel wert, wie ich gehofft hatte.
Den eigenen Wert ständig neu ermitteln und beweisen müssen. Wenn ich das eine andere Person sagen höre, klingt das ganz schön anstrengend und traurig. Doch es abzulegen ist nicht leicht. Meine Eltern haben mit ihren Berufen als Richter und Journalistin selbst ambitionierte Berufe gewählt. Noch heute arbeiten sie wie selbstverständlich auch am Wochenende. Als meine beiden Schwestern und ich klein waren, fiel zu Hause oft der Spruch, mach doch mal was Sinnvolles. Als sinnvoll galt, etwas für die Schule zu machen oder Instrumente zu üben. Ich erinnere mich, dass sogenannter Leerlauf von meinen Eltern kritisch beäugt wurde. Rumhängen galt als Zeitverschwendung. Noch heute vergleiche ich mich ständig mit anderen, meistens zu meinen Ungunsten. Und das nicht nur im beruflichen Bereich. Selbst wenn ich mit Bekannten und Freundinnen zu Abend esse, kann es passieren, dass ich plötzlich verstumme, weil ich mich instinktiv vergleiche. Meine Selbstevaluation ergibt blitzschnell. Ich bin nicht originell, intelligent, schlagfertig genug. Nicht genug. Ich verurteile mich dafür, dass ich meinem eigenen Ich-Ideal nicht gerecht werde und verliere mich in Selbstvorwürfen. Aus Scham verstumme ich. Und die Scham über meine Scham macht es nur noch schlimmer. Dass es bei einem geselligen Beisammensein gar nicht darum geht, irgendetwas zu leisten, ist mir dabei leider nur theoretisch klar. Gefühlt habe ich in der Situation versagt. Was denken die anderen über mich? Diese Frage quält auch meine Bekannte Saskia regelmäßig. Sie ist 42 Jahre alt, verheiratet und hat zwei Kinder. Auch sie glaubt, ihr Perfektionismus sei schon früh entstanden.
Also meiner Mutter war es auch immer sehr, sehr wichtig, was denken die anderen von mir. Und das habe ich ganz sicher auch in der Hinsicht mitgenommen. Also das hat sich einfach übertragen. Und ja, das ist vielleicht dann auch eine Art von mangelndem Selbstbewusstsein, dass es so wichtig erscheint, was andere über einen denken.
In Saskias Haus ist alles durchdacht eingerichtet und aufeinander abgestimmt. Erst wenn alles an seinem Platz ist, kann sie zur Ruhe kommen. Die perfekte Ordnung gibt ihr ein Gefühl von Sicherheit und Kontrolle über ihr Leben. Auch ich bin permanent damit beschäftigt, mein Leben in Ordnung zu bringen. Immer gibt es etwas zu erledigen, immer etwas abzuarbeiten. Das macht es nahezu unmöglich zu entspannen, wie Saskia aus eigener Erfahrung weiß.
Mir Momente rauszunehmen, in denen ich mich bewusst entspannen möchte, ist ja schon sehr selten, weil dazu müsste ich ja fertig werden mit etwas. Ich muss ja erst alles erledigt haben und nachdem ich ja nun perfektionistisch bin, ist es schwer, alles zu erledigen, weil es ist ja immer noch mal was zu tun. Wenn ich mir aber mal vornehme, dass es jetzt wichtig wäre, mich zu entspannen, dann ist es sicherlich so, dass ich das nicht einfach mache, sondern ja, dann bereite ich das auch erst vor und zünd mir Kerzen an abends und stell mir irgendwie ein Gläschen Sekt hin und ja, ich plane quasi die Entspannung, auch wieder eine Art von Perfektionismus, damit ich eine perfekte Umgebung habe, in der ich mich möglichst perfekt entspannen kann.
Auch mir fällt es oft schwer, mit dem Arbeiten aufzuhören und mir Pausen zu gönnen. So erwische ich mich nach einem vollen Arbeitstag oft dabei, wie sich meine perfektionistischen Maßstäbe ins Private ausdehnen und ich weiter an mir arbeite. Indem ich zu einem klugen Buch statt zu einem leichten Roman greife. Aber muss Perfektionismus wirklich belastend sein? Kann es nicht doch auch einen positiven, einen gesunden Perfektionismus geben? Ich mache mich auf den Weg zu meinem Opa nach Rheinhessen. Die perfektionistische Linie in meiner Familie läuft in meinen Augen von ihm über meinen Vater bis hin zu mir. Mein Opa wird nächstes Jahr 90 Jahre alt. Er kann auf ein beruflich sehr erfolgreiches Leben zurückblicken. Wie mein Vater und auch bereits sein Vater war er Richter. Parallel zu seiner juristischen Tätigkeit hat er zahlreiche Bücher veröffentlicht. Auch heute, schon lange in Rente, sind seine Tage immer voll. Wegen Corona unterhalten wir uns draußen in seinem Hof, der an den Garten und eine Straße grenzt.
So, da sind wir kaum frei.
Viele meiner perfektionistischen Verhaltensweisen erkenne ich in meinem Opa wieder. Da ist zum Beispiel meine Neigung zu übermäßiger Planung, zu Genauigkeit und Gründlichkeit.
Das kenne ich also auch, sehr richtig, gell? Ich habe schon Briefe zurückgeholt aus dem Briefkasten. Hier ist kein. Der eine Briefträger, der hat gesagt, das kann ich nicht, gell? Ein anderer hat mir es gemacht. Da haben die tatsächlich da beim Ausleeren vom Briefkasten mir auch geguckt. Und siehe da, es war nichts falsch, gell? Es war nichts falsch, aber der Gedanke, es könnte falsch, der macht einen verrückt. Das kommt jetzt so an und er liest das so und so.
Die Angst vor Fehlern kennt mein Opa also auch. Grundsätzlich ablehnen möchte er seinen Perfektionismus dennoch nicht.
Wenn man unter Druck als Ausfluss dieses Perfektionismus ein Ergebnis erreicht, das man sich gesetzt hat, wenn es ein besonders einmaliges Ergebnis ist, zumal, und dass er von anderen anerkannt wird, dann ist in der Rückschau ist das wunderschön, dann freut man sich darüber, wenn andere das auch noch anerkennen und man sagt, es hat sich doch gelohnt, dass du in perfekter Weise etwas geschaffen hast, auch wenn es streckenweise sehr anstrengend war.
Prinzipiell hält mein Opa Perfektionismus für erstrebenswert. Perfektionistische Menschen seien verlässlich und gewissenhaft. Man müsse sich nur hin und wieder fragen, ob es einem noch gut tue.
Perfektionismus ist also nicht schlechthin etwas Negatives. Und diejenigen, die den Perfektionismusbegriff rügen, sind oft nichts anderes als schlampische Faulenzer, die schludrig ihre Arbeit machen und die dann auf die Perfektionisten herabsehen und sagen, die mit ihrem Wahn, man kann das Leben doch viel angenehmer gestalten, was sicher richtig ist, aber ob sie dann auch gewünscht und erwünscht sind in ihrer Arbeitswelt, das ist eine ganz andere Sache.
Jasmin hat sich etwas vorgenommen.
Eigentlich muss ich mich darauf konzentrieren, auch mich als Personen zu schützen vor meinem eigenen Perfektionismus, weil es ja irgendwie so Raubbau an den eigenen Ressourcen ist, den ich da bestimmt auch jahrelang betrieben habe. Ich darf Fehler machen, ich muss nur einen guten Umgang mit dem Fehlermachen finden. Also mein Kind wird es mir ja hoffentlich verzeihen, wenn ich einmal einen Fehler mache, weil es auch merkt, dass es dazugehört zum Menschsein, Fehler zu machen.
Perfektionismus, wenn gut, nicht gut genug ist. Ein Plädoyer von Henrike Stein für ein Leben mit weniger Leistungsdruck und für mehr Großzügigkeit mit sich selbst und anderen.
15.05 Uhr. SWR 2 Leben.
Liebe ist ewig das Neue, Treue hat gar keinen Sinn, sang die Dietrich in den 20er Jahren. Das Modell der offenen Beziehung wird viel diskutiert, gepriesen und verdammt. Ehrlichkeit statt Treue heißt die Maxime. Kann das funktionieren? Auch Autorin Anna Stein hat beschlossen, ihre langjährige Beziehung zu öffnen.
Vor ein paar Stunden habe ich dich vom Bahnhof abgeholt. Du warst im Skiurlaub. Ich dachte, alles sei wie immer. Einige Stunden später hast du mir gesagt, dass du dich in eine andere Frau verliebt hast. Wie sind wir damals auf die Idee gekommen, eine offene Beziehung zu führen? Warst es du, der es vorschlug? Oder ich? Ich sah, dass du unglücklich warst und hoffte, ein wenig Flirten, ein wenig fremde Zärtlichkeit könne Neugier, Abenteuergeist, Freude zurückbringen. Vicky und Tom sind bereit, mir von ihrer Beziehung zu erzählen. Eine Beziehung jenseits bisheriger Konventionen. Beide haben sich auf einer Tantra-Veranstaltung kennengelernt.
Und wir sind seit 5 Jahren verheiratet. Wir sind eine Familie, wir haben einen Sohn, der in die Grundschule geht. Und wir haben eine tolle...
Wir sind seit 6 Jahren verheiratet.
...neugierige, entspannte, experimentelle Beziehung. Weil wir neugierig sind auf neue Erfahrungen, neue Menschen, die wir gerne in unser Leben lassen wollen. Ja, da gibt es viele Vorurteile dazu. Also unsere Interpretation wäre... Neugierig sein, offen sein, neue Erlebnisse, neue Erfahrungen haben.
Ich habe in erster Linie längere Beziehungen gehabt früher. Das war schon mal so 7 Jahre, 10 Jahre. Naja, und da ist dann genau das passiert, was, glaube ich, verdammt oft passiert, dass es irgendwann dann einfach, in Österreich sagt man so, dass es ein bisschen fad wird. So, also, was habe ich gemacht? Naja, ich habe mir eine Affäre gesucht. Ja, und meiner Partnerin nichts gesagt.
Vicky und Tom beschlossen gleich zu Beginn, ihre Beziehung jenseits herkömmlicher Konventionen zu gestalten. Bei uns war das anders. Etwa 15 Jahre waren wir bereits ein Paar, bevor wir unsere Beziehung öffneten. Warst du mir bis dahin treu? Wie soll ich das beantworten? Ich glaube schon. War ich dir treu? Ja. Ich kann mich nicht einmal erinnern, geflirtet zu haben. Vielleicht fehlte mir dazu die Zuversicht. Wir hatten Sex. Wir mochten uns. Auch nach 15 Jahren. Aber die Neugier aufs Leben war Stück für Stück verschwunden.
Ich hatte ein schlechtes Gewissen. Und das will ich nicht mehr. Das ist das, was ich versuche in meinem ganzen Leben eigentlich zu tun, authentisch zu leben. Keine Geheimnisse um mich machen. Auch darstellen, hey, das bin ich und das ist das, was ich will und das ist das, was ich brauche.
Ich habe das in meiner Familie mitbekommen, dass es da viele Tabus gab, viele außereheliche Affären, auch uneheliche Kinder in meiner Großelterngeneration. Und das wollte ich für meine Beziehung nicht haben und für mein Kind. Ja, ich hatte nie wirklich lange Beziehungen oder ich habe mich nicht getraut, mich auf feste, langfristige, ernsthafte Beziehungen einzulassen und habe auch die Familiengründung recht lang hinausgeschoben, weil ich mir einfach nicht vorstellen konnte, jetzt für den Rest des Lebens nur mehr mit einem Partner intim sein zu dürfen und nie mehr flirten zu dürfen und nie mehr mich verlieben zu dürfen. Das konnte ich mir einfach nicht vorstellen.
Wir lernten uns an der Uni kennen, erstes Semester. Ein paar Mal gemeinsames Mensa-Essen, Kaffee trinken, sowie mit etlichen anderen Kommilitonen und Kommilitoninnen. Dann hast du mich gefragt, ob wir nicht zusammen in den Urlaub fahren wollen, mit Rucksack und Zelt nach Italien, mit jemandem verreisen, den man kaum kennt, einfach so. Für mich klang das nach Abenteuer und nach jemand, der Abenteuer erleben wollte. Klar, ich bin mitgefahren. Wir brauchten kein Hotel. Keine teuren Essen. Ich habe mich nicht in dich verliebt, eher in dich verwundert. Dass es einen Menschen gab, der in der gleichen Welt lebte wie ich, die gleichen Dinge liebte. Das hatte ich vorher nicht erlebt. Damit hatte ich nicht gerechnet. Im Grunde wundere ich mich noch heute darüber.
Genau, kennst du das Amefi-Prinzip? Alles mit einem für immer. Das ist ja das, was man eigentlich voraussetzt. Ne? Mein Partner muss mir alles erfüllen und das für immer. Und das geht nicht, das ist Hollywood.
Als wir angefangen haben zu experimentieren und uns darauf auch mehr einzulassen, da habe ich was festgestellt, was mich ein Stück überrascht hat. Und zwar, dass es mich entlastet, wenn ich nicht mehr für alle Bedürfnisse oder Wünsche von Vicky verantwortlich bin, die da so hochkommen. Also, ich meine, wir sind 10 Jahre auseinander. Vicky ist jetzt als Frau so in der Blüte ihrer Sexualität. Manchmal habe ich einfach keinen Bock. Ja, auch wenn ich aus ihren Erzählungen merke, dass sie mit manchen Männern auch Aspekte lebt, an denen ich jetzt nicht so interessiert bin. Dann sage ich, okay, nein, ich muss mich da jetzt nicht unbedingt krampfhaft in irgendeine Rolle pressen. Das macht man mit jemand anders. Und das gibt mir irgendwie auch eine Entspannung. Das gibt mir irgendwo, okay, brauche ich mich gerade nicht drum zu kümmern, kann ich mich zurücklehnen, durchschnaufen.
Von unserer ersten gemeinsamen Reise bis zur Trennung vergehen 15 Jahre. Wir schließen unser Studium ab, ziehen zusammen, arbeiten beide als Journalisten. Manchmal schreiben wir sogar gemeinsam Reportagen, redigieren unsere Texte gegenseitig. Abends schlafen wir oft, die Arme und Beine verschlungen, dicht an dicht ein. Im Urlaub ziehen wir noch immer mit Rucksack und Zelt durch die Gegend. Das Abenteuergefühl aber ist verschwunden. Stattdessen Doppelhaushälfte in einem Vorort. Katze, Auto. Alltag und Langeweile haben heimlich bei uns am großen Esszimmertisch Platz genommen. Ich versuche, sie durch Hobbys zu vertreiben. Du hoffst, ein Karrieresprung könnte die Zufriedenheit zurückbringen. Abends, wenn die Amseln anfangen zu singen, setzen wir uns in den kleinen Vorgarten. Auf dem Gehsteig vor dem Gartenzaun wartet unsere Katze darauf, dass etwas passiert. Ab und zu fährt ein Auto vorbei. Selten, denn unser Haus liegt an einer Einbahnstraße, die in zahlreiche Sackgassen mündet. Wir waren schon so lange zusammen, aber heute denke ich, wir hatten uns damals noch nicht einmal kennengelernt. Wir waren uns zu ähnlich, als dass wir gelernt hätten, miteinander zu reden. Über dich, über mich.
Ich kann nur sagen, ich habe mich am Anfang mit dieser Ehrlichkeit brutal schwer getan. Da muss ich echt tief Luft holen und auch mal so über eine Hürde springen, um das auch zu sagen, um zuzugeben, dass ich da Bedürfnisse habe. Weil ich habe das irgendwie fast so manchmal so als Kränkung oder als Angriff oder sowas empfunden. Dabei war es das überhaupt nicht. Mhm. Also was sich bei mir da abspielte, der Prozess, ist, dass ich jedes Mal, wenn ich es gemacht habe, immer ein Stück mehr Vertrauen zu diesem Ehrlichkeitsansatz gefasst habe. Wenn ich mich mit jemandem treffe und ich weiß das, klar, dann sage ich ja, du, ich treffe mich mal mit der und der.
Dann erzählt er mir das freudestrahlend, dass er ein Date hat und dass er jemanden kennengelernt hat. Und ja, dann freue ich mich schon auch mit ihm.
Ja, klar.
Letztes Wochenende war es auch so, dass nach vielen Monaten des sehr innigen Zusammenseins der Tom dann mal wieder weg war für 5 Tage und Nächte. Und so wie wir es abgemacht haben, hat er mir eben Bescheid gesagt, dass er an dem einen Abend eine interessante Frau treffen wollte. Und ja, ich bin wieder mal eine halbe Nacht wach gelegen, weil mich das beschäftigt hat. Und dann habe ich mir gedacht, ist das wirklich sinnvoll? Ne? Wird es mir nicht besser gehen, wenn ich es nicht wüsste? Auf den ersten Blick ist es der einfachere Weg für beide Seiten.
Also ich merke dann schon irgendwo, ich möchte es jetzt nicht Neid nennen, aber das kratzt irgendwie ein bisschen am Selbstwertgefühl, wenn Vicky jetzt zum Beispiel mehr Aktivitäten entwickelt, als ich jetzt gerade, aus welchen Gründen auch immer. Und ja, dann fühle ich mich vielleicht irgendwo, fühle mich jetzt gerade irgendwie ungerecht. Nicht behandelt, aber irgendwie dann nicht auf Augenhöhe, nicht pari.
Ja, also ich nehme da schon Rücksicht drauf, dass das nicht zu sehr ins Ungleichgewicht kommt. Also wir machen eigentlich nur Dinge, ich finde dieses Wort gönnen so schön. Dinge, die wir uns wirklich auch gönnen können. Es kann sein, natürlich, dass man dann auch die halbe Nacht wach liegt und wartet, dass der andere heimkommt und sich überlegt, was da jetzt wohl gerade abgeht. Aber so grundsätzlich dieses, ich wünsche dir eine schöne Erfahrung, ich wünsche dir einen tollen Abend. Wenn das da ist, dann geht's auch.
Ganz spannend ist auch in dem Moment, in dem so ein Anfall kommt, auch mal zu gucken, was passiert denn da jetzt gerade? Ist das jetzt eigentlich sie, wenn sie irgendwo weg ist und gerade eine gute Zeit hat? Oder ist das jetzt eigentlich ein Thema, was bei mir entsteht? Wo ich dann irgendwo mich selber klein mache, wo ich dann in eine Unsicherheit reingehe, die eigentlich gar keinen Hintergrund hat. Ja, weil sie hat jetzt gerade eine gute Zeit. Mensch, toll, schön, freue mich für sie. Da gibt es für mich eigentlich überhaupt keinen Grund, dann hier mit ringenden Händen zu Hause zu sitzen, immer nervöser zu werden, immer wütender zu werden.
Die Zeit unserer Trennung erscheint mir im Rückblick intensiv. Als habe der Schmerz meine Sinne geschärft. Ich ziehe in eine andere Stadt, suche mir eine andere Arbeit, mein eigenes Leben. Alternatives Hüttenleben anstelle der Doppelhaushälfte. Dann die ersten Nachrichten von dir. Ein Telefonat. Bei dir schwindet die Begeisterung für die andere Frau. Ich spüre wieder, was im Doppelhausalltag weggeräumt wurde. Liebe und Begehren. Irgendwann unser erstes Treffen. Wir nennen es Date, möchten uns neu kennenlernen. Ich bin aufgeregt. Diesmal möchte ich mich nicht so einfach aus deinem Leben aussortieren lassen. Offene Beziehungen, was für ein naiver Blödsinn, denke ich. Alle anderen haben es besser gewusst, auf seit Jahrhunderten erprobte Beziehungsmuster gesetzt. Nun also, rote Rosenkitsch und feste Regel. Verliebt, verlobt, verheiratet. Ringe, weißes Kleid, große Feier. Alles, was mir zuvor zu profan erschien, fühlt sich nun richtig an. Wir ziehen in ein neues Leben ein. Diesmal haben wir uns bewusst füreinander entschieden. Du darfst keinen anderen Menschen begehren, keinen anderen küssen, keinen anderen lieben. Das möchte ich nicht diktieren, schon gar nicht dir. Ich wünsche dir ein erfülltes Leben und mir. Das denke ich heute. Ja, wir haben das, was andere Treue nennen, wieder abgeschafft. 1-2 Jahre nach unserer Hochzeit. Ich wartete auf die Eifersucht und Angst in mir. Als sie nicht kam, fühlte ich mich glücklich. Auch frei und stark, voll Selbstvertrauen, Vertrauen in dich. Seit unserer Trennung und unserem Wiederfinden weiß ich, dass du mich schätzt. Als der Mensch, mit dem du ein Stück deines Lebens geteilt hast und teilen möchtest. Ich möchte nicht zurück. In einem Buch der Lyrikerin Mascha Kaleko habe ich ein Gedicht gefunden. Es mag ein wenig kitschig sein, aber immer wenn ich es lese, muss ich an dich denken. Für einen heißt es. Die anderen sind das weite Meer. Du aber bist der Hafen. So glaube mir, kannst ruhig schlafen. Ich steuere immer wieder her. Denn all die Stürme, die mich trafen, sie ließen meine Segel leer. Die anderen sind das bunte Meer. Du aber bist der Hafen. Du bist der Leuchtturm, letztes Ziel. Kannst, Liebster, ruhig schlafen. Die anderen, das ist Wellenspiel. Du aber bist der Hafen.
Übungsaufgabe. Schreiben Sie bitte, was Sie hier hören, auf Blätter A4 mit weitem Zeilenabstand, indem Sie jede zweite Zeile zum Verbessern freilassen. Schreiben Sie aufs erste Blatt Ihren Namen, Ihre Adresse und eine Faxnummer, unter der Sie zu erreichen sind, und schicken Sie das dann bitte bis Monatsende an die Redaktion. Ishiyama Shosai, Japan 171-0021 Tokio, Toshimaku, Nishiikebukuro 5-21-6-205. Innerhalb von 2 Wochen bekommen Sie dann als Fax Ihre Zensur von 1 bis 10 Punkten, 10 sehr gut, und den Text, damit Sie selber verbessern, was Sie geschrieben haben und sich überlegen, woher diese Fehler kommen und was Sie noch üben müssen. Was Sie hören, ist eine Zusammenfassung eines Teils dessen, was Sie letztes Mal in Direkt aus Europa auf Deutsch gehört haben. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, hören Sie sich das bitte noch einmal an und sehen Sie sich im Beiheft an, wie die Eigennamen geschrieben werden. Vokabeln schlagen Sie bitte in einem Wörterbuch nach.
Meine Damen und Herren, hören Sie jetzt bitte die Übungsaufgabe zu Direkt aus Europa Nummer 488. Als Mäßigung bezeichnet man die Tugend, sich bei allem, was man tut, zu mäßigen. Sie gehört neben Weisheit, Klugheit und Gerechtigkeit zu den Tugenden, die man für ein gutes Leben braucht. Aber die viele Werbung macht es einem schwer, sich zu mäßigen. Frau Hampel ist 23 Jahre alt und gehörte auch zu den Leuten, die denken, sie brauchen unbedingt ein Mobiltelefon mit Zugang zum Internet. So eins hatte sie aber, sie hat es abgeschafft, um sich mehr den wichtigen Dingen zuzuwenden, die man wirklich im Leben braucht, und verzichtet nun auf vieles, was man nicht wirklich braucht, mit diesem Telefon überall und zu jeder Zeit erreichbar zu sein, war ihr lästig geworden, und immer wissen zu wollen, was gerade los ist, empfindet sie nun als Zeitverschwendung. Bekannte von ihr haben sie deswegen kritisiert. Manche haben gesagt, sie lebt nun wie eine Großmutter und haben sich von ihr abgewandt. Andere haben das, wie sie nun lebt, gut gefunden, meinten aber, sie selber könnten das nicht. Sie glaubt, dass viele in ihrer Generation merken, dass ihnen alles zu viel wird, nicht nur körperlich, sondern auch für die Seele, und dass der Kopf das alles nicht mehr aufnehmen kann. Sie möchte sich ganz darauf einstellen, was in der antiken Philosophie als Lebenskunst bezeichnet wurde. Sie will Vergleiche mit anderen vermeiden und ganz entspannt das Leben leben, für das sie sich entschieden hat, auch wenn sie dabei manchmal auch auf Dinge verzichten muss, auf die sie nur ungern verzichtet. Für sie ist die Natur sehr wichtig. Das war für sie schon immer so, weil sie so aufgewachsen ist. Ihre Eltern sind auch sehr naturverbundene Menschen. Sie lebt zwar nun in einer Stadt, aber sie hat das Gefühl, indem sie im Alltag auf vieles verzichtet, kommt sie der Natur näher. Und sie glaubt, dass auch viele andere dahin zurück wollen, wie man früher gelebt hat. Ohne die ständige Verbindung zum Internet kommt ihr die Realität wieder näher, und dadurch fühlt sie sich auch der Natur wieder mehr verbunden. Von Thomas Vogel ist 2018 ein Buch mit dem Titel Mäßigung und dem Untertitel Was wir von einer alten Tugend lernen können erschienen. Er ist Professor für Erziehungswissenschaft an der Pädagogischen Hochschule Heidelberg. So wie die alten Griechen versteht er unter der Tugend der Mäßigung einerseits, dass man sein Leben mit Hilfe seines Verstandes ordnen soll, und andererseits, dass man sich mit Gelassenheit so hinnimmt, wie man ist, sich also nicht an irgendwelche Vorstellungen, was für ein Mensch man sein sollte, anzupassen versucht. Den alten Griechen ging es darum, und ihm geht es darum, zwischen einem zu viel und einem zu wenig das rechte Maß für sich zu finden. Herr Kagermann ist Musiker. Sich zu mäßigen fällt ihm manchmal schwer, zum Beispiel wenn nach dem Mittagessen als Nachtisch etwas auf den Tisch kommt, was er besonders gerne isst. Am liebsten würde er dann die ganze Schüssel alleine leer essen. Aber er hat sich entschlossen, einfacher zu leben und sich zu mäßigen, denn dann hat er mehr Zeit, um sich mit geistigen Dingen zu beschäftigen und sich Menschen zuzuwenden, die vielleicht Hilfe brauchen. Frau Laurenz meint, dass den Menschen heutzutage in mancherlei Beziehung das Gefühl fürs rechte Maß verloren gegangen ist, besonders dabei, was man jeden Tag verbraucht, also beim Konsum und bei der Kommunikation übers Internet, aber auch beim Reisen. Wer von Mäßigung spricht, macht sich bei vielen unbeliebt, für die Mäßigung kein positiv bestimmter Begriff ist, sondern nach Langeweile und Mittelmaß, Kargheit und Askese klingt. Für sie ist der Mensch ein Wesen mit einem natürlichen Streben nach mehr und nach Ausdehnung und Überschreiten von Grenzen. Dazu kommt das Streben, Vorräte anzulegen, um schlechte Zeiten überleben zu können, wie man es auch bei Tieren findet. Dagegen spielt Mäßigung als ethische Haltung in den Weltreligionen eine wichtige Rolle und Benedikt lehrte, einfach, gelassen und in Freude zu leben. Das war die Übungsaufgabe zu Nummer 488. Danke.